Darum wollen wir auf dieses Wort hören. Darum orientieren wir uns daran. Es bleibt in Ewigkeit bestehen. Das Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Und wenn es dann am Ewigkeitssonntag um das geht, was wirklich wichtig ist, dann ist eben dieses Wort für uns als Christen grundlegend wichtig. Und ich habe bei der Schriftlesung in der Vorbereitung schon gedacht, das ist einfach faszinierend. Jetzt bin ich schon über 39 Jahre Christ und gerne mit der Bibel unterwegs, lese sie gerne, erlebe die unterschiedlichsten Zeiten in dem, wie sie mich anspricht, was sie mir zu sagen hat, aber merke immer wieder, da gibt es Dinge, die überraschen mich so, wie wenn ich das noch nie vorher gelesen hätte, obwohl ich es garantiert schon ein, zwei mehrmals gelesen habe. Und so ging mir es in dem Zusammenhang mit dem Vers 37 in der Schriftlesung, haben wir es schon gehört. Jesus spricht von seinem Wiederkommen. Wie wird es sein? Und dann sagt er, das wird sein wie bei einem reichen Mann, der spät von einem großen Fest, von einem Hochzeitsfest zurückkehrt und dessen Diener noch auf ihn warten. Und wenn er dann reinkommt, dann sind sie da, ganz präsent für ihn, denn auf ihn haben sie gewartet. Was dann? Was passiert dann? Legt er sich mitsamt seinen Klamotten auf die Couch und lässt sich bedienen, versorgen, oh, meine Füße müssen massiert werden, es war ganz schön happig heute und so weiter. Nein, der freut sich so an seinen Dienern, dass er den Spieß umdreht. Ich musste das wirklich nochmal lesen, weil da steht er, einfach nur diese schlichte er. Und ich habe gefragt, wer ist dieser er? Das ist der Herr. Der Herr, der jetzt seine Diener bewirtet, versorgt, wie wenn sie ein Fest hätten. Das ist doch der Hammer. So, sagt Jesus, ist er. So ist der Herr dieser Welt. Wenn er wiederkommt, dann kommt er nicht, um sich bedienen zu lassen. Das ist gar nicht seine Art. Sondern er kommt, um die zu erfreuen, die ihm dienen. Er kommt, um denen zu dienen, die auf ihn gewartet haben. Und ich finde es gewaltig. Was haben wir für einen großartigen Herrn? Wenn Jesus wiederkommt, wird er genauso handeln. Das sagt die Bibel, das sagt er. Und darum steht hier, zweimal freuen dürfen sich die in dieser Übersetzung. Da heißt es in einer anderen Übersetzung, glückselig oder glücklich zu preisen sind die Diener, die der Herr wach und bereit findet, wenn er kommt. Leute, das heißt doch, die Ewigkeit mit und bei Jesus wird Herrlichkeit sein. Wird so schön sein, wie wenn man relaxen kann und sich bedienen lassen kann von dem Herrn der Herren. Diese Herrlichkeit ist herrlich, weil der Herr der Chef ist in dieser Ewigkeit. Deswegen wohl dem, der sein ganzes Leben auf ihn ausrichtet, wohl der, die ihr Leben ganz auf ihn ausrichtet. Denn er wird kommen, über kurz oder lang. Über kurz oder lang werden wir ihm alle begegnen. Das ist eigentlich offensichtlich. Entweder durch den Tod, wir gehen dem entgegen. Auch daran erinnert dieser Ewigkeitssonntag, Totensonntag. Wir leben nicht ewig hier. Oder die Bibel sagt, die Alternative ist, dass er kommt, bevor wir sterben. Auch dann werden wir ihm begegnen. Egal wie, wir werden ihn sehen. Und die Frage ist, wie er uns dann antrifft. Schlafend, verschlafen, nicht mit ihm rechnend oder wachsam, bereit, vorbereitet. In gespannter Erwartung, wie das jetzt sein wird, wenn er kommt. Wie kommt er denn? Was ist denn? Voller Freude oder voller Erschrecken. Die Bibel hat eine ganze Reihe Gleichnisse. Eines haben wir schon gehört. Werden wir voller Erschrecken ausrufen, vielleicht wie Goethe am Ende seines Lebens auf dem Sterbebett, mehr Licht, es wird so dunkel. Oder, so habe ich gelesen, Voltaire, einer der großen Spötter der Menschheit, hatte ein schreckliches Ende. Seine Krankenschwester sagte, für alles Geld Europas möchte ich keinen Ungläubigen mehr sterben sehen. Vielleicht deshalb der Hinweis, Ewigkeit in die Zeit, leuchte hell hinein. So hat es jemand mal gedichtet. dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Selge Ewigkeit. Dass wir die Relationen wieder wahrnehmen, nicht nur von unserem kleinen, beschränkten Horizont her, sondern von der Ewigkeit her einen Blick auf unser Leben werfen. Worauf kommt es dann vor allem an? Auf zwei Dinge. Nämlich erstens, dass wir diesen Herrn kennen. Und zwar so, wie er ist. Und darum lesen wir in der Bibel, darum laden wir dazu ein, miteinander Bibel zu lesen. Darum predige ich hier nicht über irgendein Märchen oder über eine Tageszeitungsbericht. Dass wir ihn kennenlernen, dass wir ihn entdecken, so wie er ist. Und dass wir in einer Gemeinde sind, die uns ihn vor Augen führt und deutlich macht, jawohl, dieser Herr, er rettet uns aus lauter Gnade, weil er uns liebt, warum auch immer. Weil er sich freut, uns hellwach wiederzusehen. Wir sind berufen, heute schon seine Leute zu sein. Diener des Höchsten. Und dann kommen wir plötzlich in diesem Gleichnis auch vor. Das ist wichtig. Und das Zweite, fast logisch, baut darauf auf. Nämlich nicht nur, dass wir ihn kennen, sondern dass wir auch seinen Willen ernst nehmen. Da ging es letzten Sonntag in der Predigt von Christoph drüber. Kann man gerne nachhorchen. Hören im Internet. Und das wird auch in diesem anschließenden Text, der heute der Predigttext ist, nochmal sehr deutlich. Ich stelle ihn mal unter diesen Gedanken, verantwortlich leben. Das ist der unmittelbar anschließende Text, Lukas Evangelium Kapitel 12, Vers 41 bis 48. Ich lese bis 46. Petrus fragte: Herr, meinst du mit diesem Vergleich nur uns oder auch alle anderen? Darauf sagte der Herr Folgendes: Woran erkennt man denn einen treuen und klugen Verwalter? Angenommen, ein Herr überträgt einem seiner Diener die Verantwortung der ganzen Dienerschaft zur gegebenen Zeit das Essen zuzuteilen. Und er tut es. Wenn nun sein Herr kommt und ihn bei der Arbeit findet, wie glücklich ist da der Diener zu preisen? Ich sage euch, der Herr wird ihm die Verantwortung für seinen ganzen Besitz übertragen. Wenn jener Diener sich aber sagt, mein Herr kommt noch lange nicht, und anfängt, die Knechte und Mägde zu schlagen, während er selbst schwelgt und prasst und sich volltrinkt, dann wird sein Herr an einem Tag kommen, an dem er ihn nicht erwartet. Und zu einem Zeitpunkt, an dem er es nicht vermutet, er wird den Diener in Stücke hauen lassen und ihm dasselbe Los bereiten wie den Ungläubigen. Petrus fragt Jesus: Wem sagst du das eigentlich? Uns Aposteln oder allen Jüngern? Uns Christen oder aller Welt? Denn dieser Vers 40, der unmittelbar davor zitiert, gilt ja allen. Er wird kommen, der Menschensohn, zu einem Zeitpunkt, an dem ihr nicht damit rechnet. Aber er kommt. Ob sie wollen oder nicht. Der Grundton ist klar. Wir alle werden zur Verantwortung gezogen. Und mit der Gegenfrage, die Jesus jetzt stellt, nimmt er doch eigentlich auch jeden von uns in die Verantwortung, oder nicht? Wer ist denn der treue und kluge Verwalter, wenn nicht der, der zur rechten Zeit für die Leute sorgt, die ihm anvertraut sind? Sind wir's? Jeder von uns hat ja bestimmte Bereiche, hat bestimmte Lebensfelder, in denen er persönlich, familiär, beruflich oder auch in der Gemeinde mit anderen zu tun hat, in denen wir Verantwortung tragen und durchaus auch Menschen, aber letztlich vielleicht auch Gott Antwort geben müssen, dem, der uns diese Welt anvertraut hat. Wir alle müssen ihm eines Tages, so sagt Jesus, Rechenschaft geben, weil ihm diese Welt gehört. Und selbst Atheisten wissen, die Erde ist uns anvertraut. Wir haben sie nur geliehen. Mitten in der Vorbereitung ist die Martina Kolze mir begegnet und hat gesagt, du, ich habe da neulich ein Video gesehen, ein Videoclip, da geht es doch genau darum, was Verantwortung heißt. Und dann, wie das heute so möglich ist, WhatsApp hin und her. Jetzt ist er da, 1:35, bitte Aufmerksamkeit für euch. Mutter Erde kommt zu Besuch, ein Clip aus NDR 3. Tja, da weiß man nicht, ob man lachen soll oder heulen, gell? Denn in Wirklichkeit ist es ja gerade umgekehrt. Nicht die Mutter Erde wird von uns oder geht mit uns so um, sondern wir gehen mit ihr so um. In Wirklichkeit ist es ja viel eher so, wie hier Jesus beschrieben hat. Wir verhalten uns wie jener Diener, der sagt, mein Herr kommt noch lange, nach mir die Sintflut. Und dann fängt er an, die Knechte und Mägde, mit denen er zusammengestellt ist, mit denen er zusammenarbeiten und leben soll, zu schlagen, zu knechten. Und während er selbst schwelgt und prasst und sich volltrinkt, kommt dann plötzlich dieser Herr. Aber bis dahin war vor allem eins wichtig, nämlich er, sich selber. Und alles andere steht mir zur Verfügung. Es ist ein Lebensstil, der rücksichtslos egoistisch ist. Eben verantwortlich leben, so nicht nach dem Motto, ich first. Wir kennen das ja im Blick auf anderes, was da vorne dran stehen kann, aber letztlich ist es doch ich first. Ego primus, für die Sie gerne Lateinisch haben. Egoismus sagt emo primus. Ich zuerst und ich vor allem. Im Grunde eigentlich ich allein, der Nabel der Welt. Gedankenlos heißt es hier. Gedankenlos schwelgen, prassen und trinken. Dieser Mann vernachlässigt ja nicht nur seine Pflichten, sondern er vernachlässigt vor allem auch die ihm anvertrauten Menschen und Güter und führt ein exzessives, klassisch würde man sagen, zügelloses Leben. Eben ich first. Gedankenlos ist das, weil er nicht an den Herrn denkt. Unverantwortlich, weil er meint, niemanden mehr Antwort geben zu müssen. Und solches Fehldenken, das wird hier so deutlich, hat automatisch ein fatales Fehlverhalten zur Folge. Und ich behaupte mal, das meiste Chaos, die schlimmsten Krisen und nahezu alle Kriege dieser Welt sind initiiert von Menschen, die genau diese Haltung haben. Und vielleicht noch ein paar Leute um sie rum, die sagen, nicht ihr, sondern wir vier. Oder wie andere eben das deutlich machen. Wir, es geht um uns. Aber Jesus sagt, wir, ich muss mich verantworten. Ich bin verantwortlich. Das wird immer wieder in diesen Endzeitgleichnissen ganz deutlich. Wir müssen uns verantworten vor Gott und den Menschen. Und da muss ich natürlich an unsere Präambel denken. Und wenn es jetzt gerade in den Nachrichten viel um Politik geht und unser Bundespräsident die Parteien zur Verantwortung ruft, dann heißt es in der Präambel, welche Verantwortung haben Sie? Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen. Unverantwortlich lebt, wer das aus dem Blick verliert. Wer nur noch im Blick auf andere so mit ihnen umgeht, wie es hier in dieser kurzen Geschichte der Arroganz betitelt ist, kann mir bitte mal jemand das Wasser reichen? Unverantwortlich lebt, wer Gott und den Mitmenschen aus den Augen verliert. Das macht Jesus hier so deutlich. Und daran haben wir unsere Politiker zu erinnern. Gerade als Christen. Und uns selbst haben wir zu erinnern, dass das unsere erste und verantwortlichste Aufgabe ist, nämlich für unsere Politiker zu beten. 1. Timotheus 2, Vers 1 folgende. Vor allen Dingen, wer außer uns Gläubigen sollte das tun? Das ist ein Stück Weltverantwortung, die wir zu tragen haben. Und das führt eigentlich mich in die Buße, in die Umkehr. Denn wie oft lebe ich nach dem Motto, her damit, ich will das aber haben, ich meiner, mich, mir, segne Vater diese vier. Oder dass ich lebe nach dem Motto, mein Herr kommt noch lange nicht. Und vor allem ich muss jetzt mal gut versorgt werden. Und dann nehme ich mir alles, was ich nehmen kann. Ich stelle mich in den Mittelpunkt und der andere als Gegenüber ist nur dazu da, um gut für mich zu sorgen. Ich habe dann mit dem anderen vor allem was zu tun, wenn ich was von ihm habe. Und wehe, mir begegnet da irgendein Anspruch, Entschuldigung, oder eine Anfrage, dann kann ich mich ja abwenden. Da gibt es ja sicher noch jemand anderen, der mir hilft, mein Ego aufzubauen. Aber dieser Diener, so sagt Jesus, dieser Diener hat ein hartes Urteil zu erwarten. Und das ist wirklich für Jesus eigentlich ein extra Ausrufezeichen, ein Ton, den man so gar nicht von ihm gewohnt ist, wenn er sagt, wenn dann der Herr kommt, wird er den Diener in Stücke hauen lassen und ihm dasselbe Los bereiten wie den Ungläubigen. Boah. Es war interessant zu lesen, wie da mancher Übersetzer versucht, das irgendwie rumzukriegen und umzumodeln. Denn das kann ja nicht sein, das kann doch nicht der liebe Gott gesagt haben. Aber warum? Jesus spricht hier im Gleichnis eine ganz harte Wirklichkeit aus. Er sagt, es ist nicht egal, wie wir leben und wie wir mit uns und wie wir mit anderen umgehen. Das spielt eine große Rolle. Oder ich sage es mal so im Satz, den ich euch hier aufgeschrieben habe, wer seine Macht missbraucht, wer in die eigene Tasche wirtschaftet und das ihm Anvertraute veruntreut, der wird eines Tages zur Rechenschaft gezogen. Denn solches Tun ist nicht belanglos. Das ist diesem Herrn nicht egal, wie er ist und wie der Diener sich hier verhält. Ein Ausleger hat ergänzt, in seiner ernsten Drohung nimmt Jesus Partei für die von uns eigenmächtig tyrannisierte und missbrauchte Welt. Vielen Dank. Ich hätte doch nicht so viel Frösche essen sollen gestern. Also nochmal, in seiner ernsten Drohung, die Jesus hier ausspricht, nimmt er Partei für die von uns eigenmächtig tyrannisierte und missbrauchte Welt. Und zwar besonders für die Menschen, die Opfer unserer bösen Praktiken sind oder werden könnten. Mit dem, dass Jesus so eindrücklich droht, sagt er eigentlich Finger weg. Finger weg. Und mancher in unserer Zeit muss das hören, im Blick auf die Finger, die er gerade in den falschen Stellen hat. Finger weg, sonst, ich sag's mal, plattet sind sie ab. Verantwortlich leben, so nicht. Und jetzt der zweite Gedanke, den Jesus fährt ja mit diesem Gleichnis sozusagen beide Bilder in unser Blickfeld. Verantwortlich leben, vielleicht so zum Beispiel, als ein Kontrastprogramm zu einer egozentrischen Welt, die westlich verwöhnt nur sich selbst und ihr Wohlergehen im Zentrum hat. Das ist ja die Chance, dass Jesus jetzt sozusagen aus der Zweidimensionalität unseres Lebens eine Dreidimensionalität macht. Dass er sagt, ich stehe nicht nur dem anderen gegenüber und er mir. Und je egoistischer ich bin und je egoistischer er ist, umso mehr zofft es und gibt es Streit, nicht nur in der Ehe, sondern mitten in der Welt, sondern dass er sagt, jetzt führen wir eine dritte Dimension ein. Nämlich Gott selber kommt da rein. Und jetzt verhalte ich mich dem anderen gegenüber nicht nur im Blick auf ihn, sondern ich verhalte mich im Blick auf ihn. Im Blick auf den, der diese Welt geschaffen hat, der sie mir anvertraut hat, der mich liebt. Aber auch der von mir verantwortliches Umgehen mit dem anderen einklagt. Darum kann ich mit dem Geschöpf nicht einfach so verfahren, wie ich will und es ausschöpfen, bis es leer ist und ich werfe es dann weg, den anderen. Sondern ich habe Verantwortung vor dem Schöpfer. Und dann wird plötzlich eine neue Dimension deutlich. Das ist das Kontrastprogramm des christlichen Lebens. dass ich eine Horizonterweiterung erlebe, auch in der Richtung. Wenn ich nur mit dem anderen zu tun habe, bin ich nur so. Wenn ich aber Gott ins Blickfeld nehme, dann habe ich eine Horizonterweiterung. Ich sehe ihn, ich sehe den anderen, ich sehe mich. Und wenn der andere das jetzt auch so sieht, dann eröffnen sich für uns ganz neue Horizonte. Wir nehmen Dinge verändert wahr. Und je nachdem, an dem wir uns orientieren, wird es natürlich auch im Verhalten jetzt sich deutlich machen. Und das ist ganz schön herausfordernd. Denn wir wissen ja eigentlich sehr viel. Und manches Unrecht in unserem Umfeld ändern wir ja nur deshalb nicht, weil es für uns selber unbequem ist und uns ins Fleisch schneiden könnte. Und wenn wir nur uns sehen, dann sagen wir uns, na, das muss jetzt auch nicht sein, jetzt übertreib's mal nicht. Aber wenn wir auf Gott sehen, dann sehen wir auf jemanden, der sich selbst entäußert hat und hingegeben aus Liebe, um andere uns zu retten. Und so stehe ich ein bisschen in diesem Dilemma. Auf wen schaue ich und wie gehe ich mit dem um, was ich habe? Und da lese ich jetzt noch die Verse 47 und 48. Nämlich, da heißt es, der Diener, der den Willen seines Herrn kennt und sich nicht auf sein Kommen vorbereitet und nicht tut, was sein Herr will, der wird bestraft werden, hart bestraft werden. Wer hingegen den Willen seines Herrn nicht kennt und etwas tut, was Strafe verdient, wird weniger hart bestraft werden. Denn wem viel gegeben wurde, von dem wird viel gefordert. Und wenn viel anvertraut wurde, von dem wird umso mehr verlangt. Ihr merkt, ich habe mir jetzt nicht meinen Lieblingstext rausgesucht, sondern das ist das, was hier dasteht und was mich herausfordert, wo ich selber mittendrin stehe. Das nimmt mich in die Pflicht. Nicht, weil ich meine, dadurch gerettet zu werden, sondern weil ich diesen Herrn kenne und weiß, er ist es wert, dass ich mich an ihm orientiere und auf ihn höre. Die Juden und Jesus haben hier unterschieden zwischen willentlichen Sünden, also etwas, was ich ganz bewusst gegen Gottes Wort tue, oder versehentlichen, unwissenden Sünden. Mir gefällt hier sehr Psalm 19, Vers 13. Da heißt es nämlich, wer kann merken, wie oft er fehlet? Herr, verzeihe mir die verborgenen Sünden. Das gibt es. Und das meint Jesus hier nicht. Er sagt, wenn wir wissen, was zu tun ist und tun es nicht. Und das kann einen manchmal ganz schön auch innerlich in die Bredouille bringen. Und manche haben es mitbekommen, ich habe es als Mail geschickt. Ehepaar Tutzi ist ja auch da, ich möchte es an der Stelle sagen, weil ich sie ein bisschen kenne. Wenn einen das nicht loslässt, wie in unserer Wohlstandsgesellschaft mit Selbstverständlichkeit, nicht bei allen und nicht bei jedem, das ist ja ganz klar, Kinder abgetrieben werden. Und einen das so umtreibt, dann muss man vielleicht auch mal ein Zeichen setzen, wie am Samstag in der Badischen Zeitung. Ihr könnt es nachher draußen nachlesen, eine Todesanzeige für alle Kinder, die im vergangenen Jahr oder überhaupt nicht leben durften, weil sie aus den unterschiedlichsten Indikationen, eben abgetrieben wurden. Und wer jetzt die beiden kennt und auch den Artikel oder das liest, der weiß, da geht es nicht um irgendwelche Leute schlecht zu machen, sondern um zu sagen und zu fragen, warum schaffen wir hier nicht ein Tabu ab, das viele in eine Bedrängnis, in eine Situation führt, wo sie den Eindruck haben und teilweise noch von Organisationen, die pro irgendwie heißen, dazu gedrängt werden, Kinder abzutreiben, obwohl es vielleicht auch ganz andere Möglichkeiten gäbe in unserer Gesellschaft. Ich sage mal das als Beispiel, das ist für mich ein Beispiel für verantwortliches Handeln, wenn jemand sagt, das, was hier, was ich weiß, das drängt mich danach, etwas zu tun, weil wenn ich es nicht tue, dann wird Schuld. Dann wird es Schuld. Wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, für den ist das Sünde. Ui. Und merkt ihr da, da rede ich zu mir selber. An wie vielen Punkten, in wie vielen Themenbereichen ist es nicht genauso, dass ich eigentlich das Richtige weiß, aber ich tue es nicht. Und hier heißt es Verantwortung, verantwortlich leben. Was meint Jesus damit? Ich werde nicht für das verantwortlich gemacht, was ich nicht tun konnte. sondern für das, was ich tun konnte und kann. Für das werde ich verantwortlich gemacht. Könnte der Herr zu mir sagen, gratuliere, so habe ich mir das vorgestellt. Du hast dich um deine Mitmenschen gekümmert, sie waren dir nicht egal. Du hast nicht für dich selbst gelebt, sondern auch für die anderen gesorgt. Und es brauchte niemand in deiner Umgebung zu darben, denn du hast darauf geachtet, dass keiner übersehen wurde. Du hast andere versorgt, ermutigt, getröstet, liebevoll begleitet. So habe ich mir das vorgestellt. Du bist ein treuer, guter Verwalter. In der Tat, einer meiner Leute in dieser Welt. Welches Gut hat Gott uns anvertraut? Da kann, glaube ich, jeder von uns eine Liste machen. Wenn er mal nach Hause kommt, nehmt euch ein leeres Blatt und schreibt euch mal auf, das hat Gott mir anvertraut. Diese Welt, Himmel, Erde, Luft und Meer, das sind seine uns anvertraute Schöpfung. Die Menschen, mit denen wir leben, unser eigenes Leben, unsere Zeit. Ich bin mir von Gott anvertraut. Und die Zeit, in der ich hier bin, wie gehe ich damit um? Unsere Gaben, ideelle und materielle Gaben. Es gibt eigentlich nichts, so sagt es Hiob mal, was uns nicht anvertraut ist. Nackt kamen wir zur Welt und nackt werden wir sie verlassen. Und in der Zwischenzeit ist uns ganz viel anvertraut. Oder ich sage es mal andersrum, Gott traut uns viel zu. Das meint doch anvertraut. Gott traut dir viel zu. Darum gibt er dir in bestimmten Bereichen Verantwortung und du musst es nicht alles alleine machen. Ich habe so eine nette Karte gelesen, da heißt es drauf, lieber Gott, bis jetzt geht's mir gut heute. Ich habe noch nicht getratscht, noch nicht die Beherrschung verloren, war noch nicht muffelig, gehässig, egoistisch oder zügellos. Ich habe noch nicht gejammert, geklagt, geflucht oder Schokolade gegessen. Die Kreditkarte ist auch noch nicht belastet. Aber, lieber Gott, in etwa einer Minute werde ich aus dem Bett klettern und dann brauche ich wirklich deine Hilfe. Genau, ich glaube, Gott freut sich an denen, die dann sagen, Herr, jetzt geht's los, begleite mich, hilf mir, du hast mir viel anvertraut, jetzt hilf mir auch vertrauensvoll damit umzugehen. Im Hören auf Gottes Wort erkennen wir sind beschenkt, wir sind begabt, wir sind berufen, beauftragt, ja sogar befähigt, gute und treue Verwalter zu sein. Darum betet für uns und betet füreinander, dass wir es auch in der Tat sind. Dann wird das Wiedersehen mit diesem Herrn eine Freude, eine große Freude. Und dann wird sogar das Leben mit ihm jetzt schon eine Freude sein und eine herrliche Zukunft liegt vor uns. Hier in Vers 43 und 44 heißt es, wenn nun sein Herr kommt und ihn bei der Arbeit findet, wie glücklich ist da dieser Diener zu preisen. Ich sage euch, der Herr wird ihm die Verantwortung für seinen ganzen Besitz übertragen. Er wird nicht noch mehr belastet, sondern er wird nur noch mehr gewürdigt, denn dieser Herr trägt die Verantwortung, die wir tragen, mit. Jesus, und das ist so mein Schlussgedanke, hat seine Jünger nicht in die Verantwortung genommen, um sie fertig zu machen, sondern um sie zu ermutigen. Er weiß, wie sehr wir in der Gefahr stehen, uns hängen zu lassen. Wie sehr ich in der Gefahr stehe, dass die Sorgen des alltäglichen Lebens und vielmehr auch die Prägung meiner Zeit, des Zeitgeistes und meine so typisch menschlich gefallene Natur immer wieder mich dazu bringen, mich nur um mich selber zu drehen und um mein eigenes Wohl, Wohlergehen, Leben und Überleben nur für mich. Und da sagt Jesus, bei meinen Leuten gelten andere Werte. Bei meinen Leuten gelten andere Werte. Sie orientieren sich an mir und meinem Willen. Und dadurch behalten sie die anderen im Blick. Die anderen, das sind jene Knechte und Mägde. Also jene Menschen, Männer und Frauen, die mit mir leben, die mit mir im Dienst sind. Ihr, meine Familie, an meinem Arbeitsplatz. Sie sind nicht dazu da, dass ich sie aussauge, sondern dass ich ihnen diene und im gemeinsamen Dienst erlebe, Gott hat uns reich beschenkt und wenn wir alle geben, dann werden wir plötzlich alle reich. Paulus hat diese Haltung dazu bewegt, seinem Mitarbeiter Timotheus im Blick auf die Reichen in dieser Welt, oder man könnte sagen, die, die erkennen, dass ihnen viel anvertraut ist, Folgendes zu schreiben. Schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich, hochmütig zu sein und ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Die dritte Dimension in diesem Bild. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, in reichem Maß, und er möchte, dass wir Freude daran haben. So ermahne sie nun, Gutes zu tun, freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, ist das im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage, und sie werden das wahre, das ewige Leben gewinnen. Amen.